Hallo und herzlich willkommen. El Specialico, Situs Inversus. Yeah! Ja, was denn? Ich fand's witzig.
Ja, okay.
Situs Inversus. Der Vorklinik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum El Specialico Situs Inversus TNS. Wir haben im Team lange drüber geredet und sind der Meinung, dass es eine Schande wäre, wenn wir über die gesamte Anatomie reden und das Wichtigste vergessen, nämlich unser Hirn. Deswegen, liebe Freunde, macht euch gespannt auf eine Folge rund um das zentrale Nervensystem, rund ums Hirn und alles, was dazugehört, innen, um, an und was weiß ich wie. Und damit wollen wir jetzt direkt mal starten, weil das halt schon ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres Körpers ist. Sehr, sehr viele regulatorische, hast du nicht gesehen, Funktionen. Aber am Anfang mal ganz kurze Gliederung, weil diese ganzen verschiedenen Definitionen von Nervensystemen mich am Anfang recht verwirrt haben. Und das sollte man, glaube ich, mal festhalten, bevor wir starten.
Ganz kurze Werbung.
Bevor es weitergeht, es gibt noch News. Seit kurzem arbeiten wir mit Meditrix zusammen. Wir wollen gemeinsam eure Vorklinik und das Lernen der Inhalte noch effizienter und spannender machen. Durch die Integration verschiedener Lernmethoden und das Ansprechen aller Sinne könnt ihr euch die Inhalte so viel besser und langfristiger merken. Dabei sind die Erklärvideos und Merkbilder von Meditrix die perfekte Ergänzung zu den Folgen unseres Podcasts. Deswegen gibt es jetzt exklusiv für Situs Inversus Hörer mit dem Code Situs Inversus 15 15% Rabatt auf euer nächstes Meditrix-Abo. Situs Inversus 15. Jetzt sichern.
Leo, freust du dich eigentlich schon auf deine Hausarztformulatur?
Ja, ehrlich. Weil
ja, ich freue mich auch drauf.
Ich nutze es tatsächlich für ein bisschen Zeit bei meinen Großeltern an der Mosel.
Und was so eine Hausarztformulatur auch richtig schmackhaft machen kann, ist, dass die kassenärztlichen Vereinigungen vieler Bundesländer eine solche Formulatur finanziell sponsoren. Weißt du, wo man sowas rausfindet?
Nee.
Auf lassdichnieder.de. Außerdem kann man da zum Beispiel lesen, wie man sich richtig auf ein Pflegepraktikum, eine Formulatur oder einen PJ-Platz bewirbt. Alle möglichen spannenden Infos rund ums Studium findet ihr auf lassdichnieder.de.
Das war's schon.
Ja, hallo auch von mir. Erstmal wisst ihr ja, dass man das Nervensystem unterteilen kann. Wir hatten schon öfter über das vegetative Nervensystem geredet. Das kann man abgrenzen vom somatischen Nervensystem. Also da hat man einmal ein Gegensatzpaar. Vegetativ heißt einfach alles, was letztendlich unbewusst abläuft, Körperfunktionen steuert. Somatisch alles, was wir bewusst steuern können, vor allem eben Motorik und auch was wir natürlich bewusst wahrnehmen. Dann kann man das Nervensystem aber nochmal komplett anders einteilen und einfach nach der Lage gehen und sagen, wir haben ein peripheres Nervensystem, was letztendlich die ganzen Nerven, die wir zum Beispiel bei Extremitäten und sowas behandelt haben, beinhaltet. Und andererseits das zentrale Nervensystem, was letztendlich einfach nur aus Rückenmark und Gehirn besteht.
Genau, und da wollen wir jetzt einsteigen und natürlich ist da das Gehirn die Nummer wichtiger als das Rückenmark. Deswegen ist das halt eben was, womit wir starten wollen.
Man muss sich auch ganz kurz vielleicht noch klar machen, warum brauchen wir überhaupt so ein Nervensystem? Warum brauchen wir jetzt das Gehirn? Warum brauchen wir das Rückenmark? Es ist ja letztendlich so, dass unser Körper wie eine Art große Fabrik funktioniert, wo alle Bereiche irgendwie unterschiedliche Aufgaben haben.
Mhm.
Und dieses Arbeitsteilungsprinzip bedeutet, dass wir irgendwas brauchen, quasi den CEO, der das Ganze koordiniert. Und das macht quasi unser zentrales Nervensystem. Wenn wir jetzt erstmal das...
Den Jeff Bezos eines Körpers.
Ja, nicht mehr, ne?
Ja, nicht mehr, stimmt.
Wenn wir jetzt das Gehirn anschauen, dann entwickelt sich das in der Embryonalentwicklung aus einer Art Rohr, das an verschiedenen Stellen unterschiedlich schnell wächst. Und dadurch bekommen wir so Bläschen. Und das ist quasi so die erste Anlage des Gehirns. Und ich glaube, nach 5 Wochen ungefähr hat man 5 Bläschen. Und anhand dieser 5 Bläschen können wir das Gehirn jetzt nämlich einteilen. Es gibt einmal das Nachhirn oder auch das verlängerte Mark, die Medulla oblongata. Dann das Hinterhirn, das heißt Metencephalon.
Mhm.
Und dieses Metencephalon unterteilen wir dann weiter in Pons, also die Brücke. und das Cerebellum, also das Kleinhirn.
Ja, das hat man schon mal gesehen, dass dieses komische kleine Dingens, was da hinten dran hängt. Ich habe mir jetzt halt gemerkt, dass halt dieses komische Kruspel da, dieses Kleinhirnteil, irgendwie halt noch über eine Brücke ans Hirn angebunden sein muss. Und deswegen ist das halt Pons.
Genau, jetzt das dritte Bläschen ist das Mittelhirn oder auch Mesencephalon. Das vierte Bläschen ist das Zwischenhirn, das Diencephalon. Und das fünfte Bläschen ist das Großhirn, lateinisch Cerebrum oder auf Griechisch dann Telencephalon.
Genau. Und ich denke, diese fünf Bläschen, wenn man sich die mal übereinander vorstellt, dann kann man das auch ablaufen. Das macht dann 80.000 Windungen und Drehungen, hast du nicht gesehen, damit es am Ende so komisch aussieht, wie es halt aussieht. Aber grundsätzlich, diese Struktur kann man schon von oben nach unten oder von unten nach oben, wie auch immer, schon irgendwie durchverfolgen. Und tatsächlich kann man halt eben anhand dieser Einteilung auch gewisse Funktionsüberblicke geben, die man sich gut mal für einen Überblick mal anschauen kann und auch noch merken kann.
Wir sind das Ganze jetzt von Kaudal nach Kranial durchgegangen. Und man kann, wenn man jetzt vor allem das Funktionelle anschaut, nochmal leicht von der Einteilung abweichen und das Nachhirn, also die Medulla oblongata, das Mittelhirn und die Pons als Hirnstamm zusammenfassen. Und wenn wir jetzt auf die Funktion der einzelnen Bestandteile gehen und uns mal den Hirnstamm vornehmen, dann haben wir da vor allem unbewusste Funktionen. Das sind zentrale, lebenswichtige, unwillkürlich ablaufende Funktionen, die dort liegen. Zum Beispiel wird da die Wahrnehmung von Körperlage im Raum und die Wahrnehmung äußerer Reize integriert. Es gibt das Kreislaufzentrum, das Atemzentrum, Reflexzentren, Zentren zur Nahrungsaufnahme.
Das ist doch auch, glaube ich, der Teil, der am ältesten ist. Ich glaube, dieses Stammding hat sich, glaube ich, zuerst entwickelt und dann ist den Leuten aufgefallen, dass wenn man denken kann, dass es gar nicht so blöd ist. Dass es ganz nützlich ist, aber gut.
Ja, dann haben wir im Grunde schon mal so die Hauptfunktionen des Hirnstamms. Wie gesagt, das sind eben dieses Kreislaufzentrum, Atemzentrum, das ist da, glaube ich, so das Zentralste. Dann gibt es, wie gesagt, das Kleinhirn, was da noch so hinten dran hängt. Da müssen wir erstmal generell, glaube ich, noch festhalten, dass wir zwischen grauer und weißer Substanz unterscheiden.
Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt, weil es ging ja schon mal so ein bisschen ums Rückenmark, um die Verschaltung, aber auf jeden Fall ist es, denke ich, sinnvoll festzuhalten, dass wir quasi zwischen Schaltzentren, Steckern und Kabeln unterscheiden müssen, dass quasi, wie man halt auch sagt, die grauen Zellen anzustrengen, genau das ist, was es halt eben ist, weil das Graue sind Zellen. Ja, also das sind Zellkörper, wo die Verschaltung stattfindet, wo 17.000 verschiedene Reize ankommen, verarbeitet werden, bliblablub. Und das Weiße sind an sich die Kabel, die an sich nichts können, als Stromsignale in einer gewissen Frequenz auszusenden. Mehr kann das nicht. Ein bisschen Isolierungszellen, aber das war's. Ja, und was man vielleicht am Anfang mal festhalten kann, ist, dass im Gehirn die graue Substanz außen liegt, obwohl sie in meinen Augen nicht grau ist, sondern mehr so grau-rosa. Also super grau finde ich die jetzt nicht, um ehrlich zu sein.
So beige.
Ja, also, ja. Aber ich hätte sie jetzt nicht grau genannt, aber grau, halten wir fest, grau. Ja, also bei einem Text grau.
Grau. Im Kleinhirn bildet diese graue und weiße Substanz auf jeden Fall so eine schön anzuschauende Struktur, wenn man sich so ein Schnittbild anschaut, dann hat man da den Arbor Vitae. Das Kleinhirn ist generell so ein Zentrum der Willkürmotorik und das spielt ganz viel rein in zum Beispiel Muskelkoordination oder auch so diesen grundsätzlichen Muskeltonus, zum Beispiel, dass man, wenn man sich halt bückt, nicht umfällt. Sowas macht das Kleinhirn. Und da werden viele, viele eingehende Reize verarbeitet und über efferente Bahnen dann zum Beispiel an den motorischen Apparat übertragen. Jetzt haben wir das Kleinhirn. Dann kommt als nächstes, hatten wir gesagt, das Zwischenhirn. Das Zwischenhirn, oder auch die Encephalon genannt, besteht aus vier Anteilen. Einmal dem Thalamus, das sind hauptsächlich graue Zellmassen und da werden sensorische und motorische Informationen umgeschaltet, bevor sie ins Telencephalon, also ins Großhirn gelangen.
Der macht auch so ein bisschen Sieb, ne?
Ja, genau.
Das ist doch, ja, das ist... Das ist doch auch so Geschichten, wenn da Leute Störungen haben, kann man nicht mehr differenzieren, was jetzt wichtig ist und was nicht. Man kann quasi Reize nicht mehr filtern, weil wenn man halt mal drüber nachdenkt, wenn wir jetzt hier so sitzen, dann haben wir 1000 Lichtreize, dann kommt hier mal ein Brummen, da mal ein Knacken, Tim redet mit mir und dieses und jenes, aber trotzdem kann ich mich, weil Tim so unfassbar spannend und toll erklärt, trotzdem vollkommen darauf fokussieren, was er mir hier erzählt. Und das ist halt eben was halt eben auch der Thalamus macht, weil das so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so die Schaltzentrale und der absolute Killer ist.
Das stimmt, also der Thalamus reguliert quasi mehr oder weniger, was überhaupt in unser Bewusstsein vordringt. Außerdem ist der Thalamus die Zentrale des vegetativen Nervensystems. Dann der zweite Teil des Zwischenhirns ist der Hypothalamus. Der steht mit der Hypophyse in Verbindung. Die Hypophyse ist diese Drüse, die im Sella Turcica drin liegt.
Ja. Mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber warum genau heißt dieses Ding Hypothalamus und das andere Ding Thalamus? Ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, dass das nichts miteinander, zumindest nichts direkt miteinander zu tun hat. Also ich meine, die sind ja verschaltet, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die jetzt so wie so, keine Ahnung, wie jetzt Hypophyse und Hypothalamus wirklich so ineinander hängen. Ich weiß nicht, also finde ich
uncool. Ich glaube, der Hypothalamus liegt einfach tiefer, oder?
Ja, aber warum?
Also unter dem Thalamus.
Aber nenn das Ding doch anders, wenn es, also ich weiß nicht. Ich finde es uncool, aber naja.
Jedenfalls ist der Hypothalamus also, wie gesagt, ein anderer Teil des Zwischenhirns. Und der steht mit der Hypophyse in Verbindung. Der Hypothalamus ist so eine ganz wichtige Zentrale des Hormonsystems. Da gibt es verschiedene Achsen, über die dann zum Beispiel auch die Schilddrüse gesteuert wird, über die die Adrenalinproduktion im Nebennierenmark gesteuert wird und so. Da gibt es ganz viele Hypothalamus-Hypophysen-Achsen. Und wie gesagt, Zentrale des Hormonsystems und der Hypothalamus ist auch verschaltet mit anderen Gehirnzentren. Mhm. Und darüber wird zum Beispiel auch sowas wie Blutdruck, Temperatur, pH, das wird da alles kontrolliert.
Ja, das heißt quasi an sich ist ja so diese Kombination aus Hypothalamus und Hypophyse so die Umschaltstelle zwischen Nervenimpulsen und tatsächlich humoralen Immunantworten, Hormonantworten, die halt eben am Ende auch an Organen wirken. Weil ja an sich die Hypophyse ja zumindest teilweise halt auch eine Drüse ist, die halt eben das hinbekommt, auch gewisse Hormone auch auszuschütten, die dann weitere Wirkungen und bla machen. Und daher eben so ein bisschen quasi so der Hormonoutput des Hirns ist.
Ja, das ist auch super interessant. Also der Hypothalamus schüttet zum Teil schon Hormone aus, die auf die Hypophyse wirken. Und die schüttet dann wieder Hormone aus, die auf andere Drüsen
wirken. Freut euch auf die Biochemie, Freunde.
Ja.
Naja,
so, jetzt nochmal zum Zwischenhirn. Also wir haben jetzt Thalamus, Hypothalamus. Der dritte Teil des Zwischenhirns ist der Epithalamus.
Die Zirbeldrüse.
Nicht ganz. Die Epiphyse ist dann die Zirbeldrüse. Damit steht der Epithalamus in Verbindung.
Ja, okay, gut, ja. Hand auf mein Haupt.
Alles gut. Und die Epiphyse produziert Melatonin. Und Melatonin, ja genau, das ist dieses Hormon, was eben vor allem nachts produziert wird. Und
deswegen auch, liebe Freunde, bringt eure liebe Zirbeldrüse nicht ganz so durcheinander und geht auch in der Klausurenphase zeitig schlafen und steht lieber morgens wieder auf. Weil tatsächlich dieser Tag-Nacht-Rhythmus doch schon recht sensibel ist und da auch viel, viel mehr dran hängt, als man denkt. Also auch so Cortisol gekrempelt, hat da alles was mit zu tun.
Gerade blaues Licht ist da auch ziemlich schädlich für die Melatonin-Produktion.
Liebe Freunde, Nachtmodus. Ich bin da riesen Fan von. Ich find das super.
Ja.
Wenn man das dann am Handy oder am Rechner irgendwann und dann macht das Ding das gelb, ich finde das toll. Fällt mir richtig gut.
Ja, und das ist eben alles für die Epiphyse letztendlich.
Zirbeldrüse, schön.
Dann gibt es noch den Subthalamus. Da sagen wir jetzt nichts weiter dazu.
Ja, nee, genau, der ist da. Cool.
Das sind so die vier Anteile des Zwischenhirns.
Grüße gehen raus. Ja.
So, jetzt haben wir bisher alles abgehakt. Bis auf das Wichtigste.
Ja, bis auf das, also jetzt mal ganz ehrlich, das, was wir jetzt besprechen, ist doch das, was jeder malen würde, wenn man sagt, mal ein Hirn.
Ja.
Also jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der anfangen würde, eine Pons zu malen. Sorry, aber nee, ja, und deswegen geht's um die liebe Großhirnrinde, da hängt noch ein bisschen mehr mit drin, aber das ist ja dieses geschwülstige, gewulstete mit diesen Einkerbungen und was weiß ich, was man malen würde, wenn man sagt, mal ein Hirn. Und das ist halt eben auch der Teil, der für uns, was das Denken angeht, der willkürliche ist. Also damit wird gedacht, damit wird halt eben auch viel, viel, viel Willkürarbeit betrieben. Und den kann man einteilen in vier Läppchen. quasi einen Frontallappen, einen Parietal, einen Occipital und einen Temporallappen. Temporal ist das Ding außen, Frontal, naja, der vorne. Dann Occipital ist der Teil hinten, also quasi der hintere Teil, und Parietal liegt so in der Mitte, so ein bisschen. Zwischen Frontal und Occipital.
Ja, also Parietal kann man sich eigentlich wie bei so einem Scheitel halt vorstellen,
ja.
Der Scheitellappen.
Ja.
Generell besteht das Großhirn dann aber auch aus zwei Hemisphären, also zwei Großhirnhälften eben. Die sind durch die Fissura longitudinalis cerebri getrennt, die sind aber auch verbunden über den Balken, das sogenannte Corpus callosum. Das ist die stärkste weiße Kommissur, und was eine Kommissur ist, bringen wir dann noch kurz. Die Oberfläche des Großhirns besteht jetzt aus Furchen, sogenannten Sulci, und Windungen, den Gyri.
Und also nicht wie beim Griechen, ne, sondern Gyrus mit U.
Ja. Und man hat eben vor allem 40% graue Substanz, das ist der Cortex an sich. Und dann haben wir noch 60% Hirnmark, also das ist die weiße Substanz. Die meisten Funktionszentren, die es eben im Großhirn gibt, sind in beiden Hemisphären vorhanden. Und man kann auch das Großhirn noch in Rindenfelder unterteilen. Und da gibt es eben bestimmte Areale, die bestimmte Funktionen haben.
Ja, wie zum Beispiel, also wenn man sich jetzt mal die großen Sinne anschaut, was ich nicht ganz sinnvoll finde, aber was halt so ist, ist, dass quasi an der letzten Spitze hinten der Teil sitzt, der das Sehen verarbeitet. Also quasi das Sehzentrum halt genau gegenüber vom Auge liegt, vom Kopf quasi. Finde ich eigentlich ganz witzig, aber naja. Und sowas zum Beispiel, genauso wie das Sprachzentrum, kann man so temporal ansiedeln. Da gibt es halt zwei verschiedene.
Einmal das Broca-Areal, das ist das motorische Sprachzentrum. Und das Wernicke-Areal, das ist das sensorische Sprachzentrum. Und da findet so alles Semantische statt.
Ja.
Und deshalb kann man auch, es gibt ja zum Beispiel die Wernicke-Aphasie und sowas.
Mhm.
Und da schaut man dann immer, versteht der Patient mich jetzt? Und kann sich nicht ausdrücken? Oder kann er sich ausdrücken, versteht mich aber
was
überhaupt
nicht? Ganz kurz, was ich das so echt spannend fand, das hat mir damals mein Dozent erklärt, wenn man zweisprachig aufwächst, dann hat man zwei. Wenn du bis, also vor dem sechsten Lebensjahr eine zweite Sprache lernst, dann hast du zwei verschiedene von diesen Arealen. Und wenn du, weil es halt eben, also ich glaube Broca war das, weil halt eben verschiedene Sprachen, je nachdem, wo sie halt herkommen, verschiedene Laute von sich geben. Und wenn man quasi jetzt, so wie ich, ich habe Deutsch gelernt als Kind und sonst nichts, weil meine Eltern konnten, halt gut, die konnten ein bisschen Englisch, aber die haben mich jetzt nicht zweisprachig erzogen. Und wenn du dann aber Englisch lernst, dann musst du quasi aus den Lauten und aus der Semantik, die du halt bis zu deinem sechsten Lebensjahr gelernt hast, gucken, dass du das irgendwie ins Englische zusammenfriemelst. Aber wenn du halt quasi zwei Sprachen lernst, dann hast du auch nachweisbar zwei von diesen Zentren. Das finde ich saugeil.
Wusste ich gar
Deswegen
nicht.
Bin ich echt neidisch auf alle, die mehrsprachig aufgewachsen sind. Der Hammer.
Cool.
Ja, das war nur so nebenbei.
Die, was man noch kurz erwähnen muss, ist die Motorik. Es gibt einen zentralen Sulcus, der quasi einmal quer übers Gehirn drüber zieht, den Sulcus centralis. Und es gibt eine Windung, die davor liegt, den Gyrus präzentralis.
Oh.
Das ist der primär motorische Kortex. Und der Gyrus postzentralis ist der primär somatosensorische Kortex. Das heißt, wir haben Somatosensorik und Motorik da ganz eng beieinander liegend. Und wir werden später nochmal drauf kommen, welche Bahnen aus dem primärmotorischen Kortex letztendlich zu Muskelbewegungen führen können.
Und es gibt 1000 und 17.000 Zentren, wo man sagen kann, da kommt die Assoziation, ja, dieses und jenes, aber das ist alles ein bisschen viel jetzt. Also ich denke, das mit dem Sehen sollte man sich merken, und das mit der Sprache. Und jetzt haben wir gerade eben schon angeschnitten von wegen Kommissur und Bli und Bla, weil es gibt noch verschiedene Arten von Fasern, die man sich merken sollte. Und zwar unterteilt man die so ein bisschen in Fasern, die von rechts nach links und von links nach rechts gehen und die von vorne nach hinten verlaufen. Also quasi einmal innerhalb einer Hemisphäre und zwischen den Hemisphären, und halt Fasern, die sich rausmachen.
Innerhalb einer Hemisphäre haben wir Assoziationsfasern zwischen verschiedenen Bereichen. Zwischen den beiden Hemisphären, vor allem der Balken, also das Corpus callosum ist dafür ein Beispiel, gibt es sogenannte Kommissurenfasern. Und alles, was dann aus dem ZNS rauszieht, beziehungsweise eben auch aus dem Gehirn zumindest ins Rückenmark zieht, das sind sogenannte Projektionsfasern.
Genau. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kriegt das Ganze Energie, weil das scheint relativ anspruchsvoll zu sein, was da oben abläuft. Und das hatten wir ja schon mal angeschnitten, dass da die Karottes interner so ein bisschen, wie soll ich sagen, federführend ist. Aber ich finde das immer noch witzig, dass in dem Lehrbuch, was wir benutzen, um uns vorzubereiten, steht drin, die Abgänge der Karottes interner bleiben den Spezialisten vorbehalten. Und genau so handhaben wir das auch. Wir merken uns, dass die Karottes interner zur Arteria cerebri media wird. Fertig. Reicht. Wo kommt noch was her? Wir hatten schon unsere ehrenwerten Freunde, die Arteria vertebralis. Die kommen halt eben logischerweise von hinten, vereinigen sich dann zu einer Arteria basilaris. Und diese basilaris und die vertebralis versorgen dann das Kleinhirn mit drei Arterien, einer oberen und zwei unteren, also einer Arteria cerebelli superior, superior cerebelli, wie auch immer, und zwei inferioren, einer anterioren, einer posterioren. So, was macht das Großhirn? Kommt von der basilaris aus, eine Arteria cerebri posterior, die Media hatten wir schon, und da gibt's noch eine nach vorne, die Arteria cerebri anterior. Und diese Cerebri-Arterien, die sind jeweils mit Arteria communicans verbunden, also dadurch ergibt sich so ein supergeilen Zirkel.
Der Circulus arteriosus willisi.
So ist es.
Also super, wir sexy. Haben da überall Anastomosen, die sind aber nicht alle ausreichend, um einzelne Ausfälle
definitiv nicht.
Zu kompensieren.
Ja. Aber diese Arterien sind wichtig, weil zum Beispiel, was ich auch sehr spannend finde, man kann bei Ultraschall von quasi Embryonen, kann man über einen Ultraschall der Arteria cerebri media und der Durchflussgeschwindigkeit auf viele Krankheiten schließen. Sehr, sehr spannend. Also freut euch da drauf.
Was da auch spannend ist, ist, dass man natürlich auch bei einem Schlaganfall schauen kann, je nachdem, welches Gefäß letztendlich betroffen ist. Wenn man einen ischämischen Schlaganfall hat, sind unterschiedliche Hirnareale minder versorgt und dementsprechend fallen halt unterschiedliche Funktionen aus.
Was aber ganz spannend ist, habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass das mit dem Blut und dem Hirn, das ist nicht so einfach, weil da gibt es ja diese Blut-Hirn-Schranke.
Liebe Freunde der Vorklinik, bevor es losgeht, brauchen wir noch ganz kurz eure Hilfe. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Diese Kategorie wird über ein Publikumsvoting entschieden und wir brauchen eure Stimme. Hierbei würdet ihr uns unfassbar helfen, wenn ihr kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung klickt und uns eure Stimme gebt. Dauert nur 5 Sekunden. Ihr seid die Allerbesten. Viel Spaß bei der Folge.
Quasi, die sind ganz, also bis auf ein paar spezielle Bereiche rund um die Hypophyse, ist eigentlich alles ziemlich so gut isoliert, dass mehr oder weniger kein bis sehr, sehr spezieller Stoffaustausch stattfindet. Und damit das Hirn trotzdem gut versorgt ist, gibt es halt so ein, das nennt sich Ultrafiltrat des Blutes quasi in den Liquor. Und dieser Liquor ist quasi diese Gehirnflüssigkeit, die das ganze Hirn umgibt und halt eben in gewissen Plexus choroideus produziert wird und halt eben durch so ein Ventrikelsystem läuft, bla bla. Da kommen wir gleich noch in Ruhe drauf. Aber zumindest sei festzuhalten, dass dieser Leak, wo halt eben sehr, sehr spezielle und wichtige Funktionen hat.
Ja, also erstmal, das Leak-System besteht aus 4 Ventrikeln, die eben innerhalb des Gehirns liegen. Und es gibt ein inneres und ein äußeres Leak-System. Und zum äußeren Leak-System gehört vor allem der Subarachnoidalraum.
Ja, da ganz kurzer Input zu Hirnhäuten. Es gibt 3 Stück, eine weiche, eine Spinnengewebs und eine harte. Und so genau sind die angeordnet. Die weiche liegt ganz, ganz, ganz fein auf dem Hirn drauf.
Die Pia Mater.
Genau, die Pia Mater. Dann gibt es halt so einen Zwischenspalt, der mit lauter so Fasern halt aussieht wie ein Spinnengewebe. Die Arachnoidea. Und außen halt eine harte Hirnhaut, die Pia Mater. Die Dura Mater. Upsala. Dura für hart. Ne? Das ganz kurz festgehalten. Und was ich auch spannend fand, dass der Liquor von innen nach außen läuft. Also der wird im Hirn, also quasi in dem Ventrikel in der Mitte produziert und läuft dann von innen durch das Ventrikelsystem nach außen, einmal außen rum und dann nach unten.
Ja, es ist allgemein so, dass dieser Liquor eben, also diese Plexus choroidei, die sind letztendlich, sind das Kapillarknäule,
ja,
wo das Blut rausfiltriert wird. Dann haben wir den Liquor, der wird pro Tag 500 bis 700 Milliliter produziert. Wir haben aber im Liquorsystem nur ein Volumen von 120 bis 200 Milliliter. Also da wird extrem viel produziert. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum? Entweder, klar, wenn es Blutungen geben sollte, bräuchte man vielleicht einen schnellen Flüssigkeitsausgleich. Aber was eigentlich höchstwahrscheinlich eine sehr wichtige Funktion des Liquors ist, ist neben der Versorgung des Hirnparenchyms mit Nährstoffen, vor allem eben Glucose und sowas, vor allem auch die sogenannte lymphatische Clearance. Und dieses lymphatische System, das ähnelt letztendlich unserem Lymphsystem im peripheren Nervensystem, beziehungsweise halt generell im Körper. Und der Liquor nimmt quasi überall aus dem Hirnparenchym Abfallstoffe mit. Die werden durch den Liquor abtransportiert und gelangen dann letztendlich über die Liquorabflüsse ins venöse System und können dann irgendwann ausgeschieden werden. Aber über den Liquor wird quasi, das ist quasi so die Müllabfuhr des Gehirns. Also darüber werden letztendlich die ganzen Abfallstoffe, die entstehen, abtransportiert.
So ist es. Und genau, läuft halt durch dieses vier Ventrikel. Das, ich finde, wenn man die rauszieht, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Raumschiff aus irgendeiner abgefansten Science-Fiction-Serie. Also schaut euch das mal an. Läuft da halt durch und läuft außen rum. Ansonsten ist der Liquor halt noch so ein bisschen Dämpfsystem, halt eben einfach, damit das Hirn nicht direkt gegen die Wand haut, wenn man den Kopf ein bisschen wackelt, ne? Aber ansonsten lässt sich da halt relativ viel sonst nicht mehr drüber sagen, über den Liquor. Also ist wichtig, aber
super wichtig, ja.
Halten wir fest. Der wird halt an vielen Stellen resorbiert, im Gehirn wie aber auch im Rückenmark, weil es umgibt das gesamte zentrale Nervensystem, dieses Liquorsystem. Und da zählt halt auch das Rückenmark mit zu. Damit wollen wir smooth überleiten zum Rückenmark. Was wir kurz nochmal anschließen wollen, weil es halt eben auch zum ZNS gehört. Ja, ihr habt es schon mal gesehen, diesen Schmetterling mit Vorderhorn, Seitenhorn, Hinterhorn, hast du nicht gesehen, haben wir schon mal erklärt bei den vorherigen Folgen, aber
das haben wir sogar mal erklärt, glaube ich. Ja.
Aber es ist halt leider nicht, es ist halt leider noch komplizierter. Es tut mir leid, aber so ist das Leben.
Wir wissen ja, dass im Rückenmark es quasi umgekehrt ist, dass die graue Substanz innen liegt und die weiße Substanz außen herum. So. Und wir hatten schon gesagt, die weiße Substanz sind letztendlich die Kabel, also vor allem Axone von Nervenzellen. Diese weiße Substanz kann man jetzt in verschiedene Bahnsysteme aufteilen. Es gibt natürlich einmal aufsteigende Bahnsysteme, also letztendlich alles, was afferent ist. Da unterscheidet man zwischen Hinterstrangbahnen, Seitenstrangbahnen und Vorderseitenstrangbahnen. Und auf der anderen Seite kann man absteigende Bahnsysteme anschauen. Und da gibt es einmal die Pyramidenbahn und dann noch die extrapyramidalen Bahnen. Und ich glaube, sollen wir zu jedem nochmal die Funktion sagen?
Ja, also ich denke, ein guter Überblick reicht, aber es ist halt jetzt recht viel Input, aber schaut euch das nochmal an, das ist wichtig, aber machen wir nochmal schnell.
Okay, also, wir hatten gesagt, aufsteigende Bahnen gibt es einmal die Hinterstrangbahnen. Das ist so für das ganze epikritische System, also alles, was wir fein und vor allem auch bewusst wahrnehmen, die führen zum Kortex letztendlich. Dann gibt es die Seitenstrangbahnen. Die sind für unbewusste Propriozeption, also für die Wahrnehmung der Körperlage im Raum verantwortlich. Und, wir hatten schon gesagt, Kleinhirn macht ganz viel Koordination, deshalb führen die zum Cerebellum. Dann gibt es die Vorderseitenstrangbahnen. Da gibt es verschiedene Anteile. Einmal so das sogenannte protopathische System und auch Systeme für Schmerz, Temperatur, Kitzeln und so weiter. Das führt alles erstmal zum Thalamus und da wird dann entschieden, wie es halt weitergeleitet wird. Dann hatten wir gesagt, es gibt absteigende Bahnen. Das ist also alles, was efferent und dementsprechend irgendwo motorisch ist. Wir hatten gesagt, es gibt im Kortex diesen einen Gyrus, den Gyrus präzentralis, der motorisch ist. Und da laufen dann letztendlich die Pyramidenbahnen los und kümmern sich um die Feinmotorik. Neben der Pyramidalmotorik gibt es dann noch andere absteigende Bahnen. Die werden dann einfach extrapyramidalmotorische Bahnen genannt. Und wenn das, was aus dem Kortex war, fein war, dann ist das jetzt grob. Also da haben wir jetzt Grobmotorik, vor allem auch so automatisierte und erlernte motorische Prozesse. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Klavier spiele, dann ist das extrapyramidalmotorik, weil ich sehe zwar die Noten und nehme die bewusst wahr, aber was ich letztendlich mit meinen Händen mache, da denke ich nicht über jede einzelne Bewegung nach.
Und ganz kurz, Tim kann krass Klavier spielen. Das mal so als Input.
Danke. Und da haben wir jetzt verschiedene Ursprünge. Und insbesondere wichtig dafür sind die sogenannten Basalganglien. Jo. Das ist, glaube ich, jetzt auch die letzte Struktur, die wir noch kurz aufgreifen wollen.
Ja, also generell so die grobe Verschaltung von der Sensorik, Motorik kann man mal mitnehmen.
Ja, die Basalganglien sind nochmal so ein bisschen special. Also das ist eine Gruppe von Hirnkernen, also ich glaube End- und Zwischenhirnkernen. Und die liegen vor allem in der weißen Substanz des Telencephalon, also des Großhirns.
Jo.
Und da gibt es einmal den Nucleus caudatus, das Putamen und den Globus pallidus.
Ja, und an sich, die liegen halt eben, also geht's auf beiden Seiten. Und quasi das Putamen wie der Globus pallidus, das sind mehr so, wie soll ich sagen, so runde, ovale Dinger. Und der Globus pallidus liegt einfach weiter innen und das Putamen weiter außen. Und der Nucleus caudatus läuft quasi einmal so in so einem dünnen Würstchen einmal außen rum. Und so sind die quasi aufgebaut, mehr oder weniger.
So ein bisschen wie wenn man ein Oreo zusammenpresst vielleicht.
Ja, genau. Ja, das ist ein geiles Bild. Oreo, super, ja. Also quasi Putamen, Globus pallidus sind die Kekse. Wenn ich halt drauf drücke, dann quillt der Nucleus caudatus so ein bisschen dabei raus. Geil. Krank. Ja, jetzt habe ich Lust auf Oreo, danke. Ja, toll. Aber gut. Ist das eigentlich Markenname? Ich weiß gar nicht. Runder Schokokeks mit weißer Füllung. Naja, Grüße gehen raus. Aber ganz kurz, unbezahlte Werbung, ne? Wir haben auch nichts dafür gekriegt. So ist das Leben. Naja, Freunde. Ja, genau. Und da gibt es halt eben relativ viele Feedback-Mechanismen über das Kleinhirn und über halt eben diesen prämotorischen, hilf mir. Der motorische Gyrus.
Gyrus präzentrales.
Präzentrales, danke. Alter.
Übrigens, diese Gyri,
da wollte ich jetzt drauf hinaus.
Okay.
Der Homunculus, das ist mein Lieblingswort, wirklich der Hammer, ja. Also, das Homunculus bedeutet quasi, dass man auf diesen Gyrus quasi von innen oben nach unten außen quasi einen Mensch drauflegen kann. In sehr, sehr unproportionaler Form. Aber zumindest kann man quasi sagen, dass man quasi oben mit der Hand und dem Kopf anfängt und unten mit dem Fuß aufhört. Und so kann man den quasi sich da drauflegen und dementsprechend auch sagen, wo welcher Teil wie innerviert wird.
Ja, also das hat mir, glaube ich, schon mal gebracht, dass die sogenannte Somatotopie, also der Homunculus. Bereich im ZNS ist quasi so angeordnet, dass die Anteile des Körpers quasi von oben nach unten aufeinander folgen. Das heißt, wenn ich zuerst habe ich zum Beispiel alles, was die Hand innerviert, und als letztes habe ich dann alles, was die Füße innerviert. Und so ist quasi auch dieser Bereich im zentralen Nervensystem organisiert.
Und dieses Ding heißt halt Homunculus, weil halt eben die Verhältnisse nicht stimmen. Und deswegen sieht dieses Ding vollkommen seltsam aus, wenn man sich es aufmalt. Weil halt eben die Sensibilität der Hände viel größer ist als die, was weiß ich, des Bauchs oder so.
Das ja, der Bereich der Hand ist zum Beispiel auch deutlich größer.
Ja, und das sieht einfach so witzig aus. Ich finde es einfach witzig. Also guckt euch mal an. Und das ist tatsächlich ganz spannend und davon ausgehend dann über die Basalganglien und über das Kleinhirn 17 verschiedene Umschaltungen und hast du nicht gesehen, die halt dann eben entweder über pyramidal, extrapyramidal Bahn, wie auch immer nach unten gelangen und da halt eben sehr, sehr fein reguliert und auch gefeedbackt werden. Aber es ist tatsächlich recht komplex, deswegen das lohnt sich auch mal anzuschauen, aber sprengt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen jetzt. Weiß nicht. Aber eben mit dieser Motorik schließen wir die Anatomie jetzt final ab. Liebe Freunde der Sonne. Ja, es war uns eine Ehre, jedes Mal wieder, jetzt über, ich glaube, 20 Folgen euch berieseln zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und was wir uns von euch wünschen würden, wäre Feedback. In welcher Form auch immer. Seien es Sternchen auf irgendwelchen Plattformen oder halt eben auch mal eine nette Nachricht über Instagram oder über E-Mail, wie auch immer. Das wäre tatsächlich.
Oder auch eine kritische Nachricht.
Ja, das meine ich damit. Also, es wäre halt auch wirklich nett, wenn ihr uns mal sagt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und auch vielleicht, was ihr euch so wünschen würdet. Ich meine, wir haben jetzt für uns entschieden, was für uns wichtig ist, damit man die Anatomie gut überblicken kann. Und wie auch letzte Folge schon gemeint, es sind weitere Themen in Planung. Aber auch da würden wir uns echt wünschen, wenn ihr uns sagt, es gibt Themen, über die ihr mehr gestolpert seid in der Vorbereitung, dann schreibt uns das und wir geben unser Bestes, es in vollster Präzision und gut aufzubereiten. Und dafür brauchen wir, oder würden wir uns euer Feedback wünschen. Vom ganzen Team nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel, viel Freude bei allem, was noch kommt und viel Erfolg bei den Prüfungen.
Ja, auch von mir viel Erfolg, hat sehr viel Spaß gemacht.
Na Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Das war Titus Inversus. Tschö mit Ö.
Tschüss. Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.